Pfingstsonntag, ein Fest, das ein sehr bedeutendes Fest ist, von dem, an was wir uns heute erinnern. Es ist nur schade, ich befürchte, wenn wir eine Umfrage machen würden in der Stadt, warum wir eigentlich Pfingsten feiern oder was wir an Pfingsten feiern, dann hätte ich den Eindruck, dass viele nicht exakt sagen könnten, um was es geht. Pfingsten ist ja eigentlich die Gründung der Gemeinde Jesu. Wäre Pfingsten nicht gewesen, wir wären nicht hier. Denn der Heilige Geist ist der, der das Werk Jesu fortführt und jetzt am Wirken ist unter uns. Wir wollen uns heute mit einem Text, einem Abschnitt aus der Schrift beschäftigen, der schon etwas vom Pfingsten entfernt ist, aber mit dem Heiligen Geist viel zu tun hat. In der Apostelgeschichte, im Kapitel 4, ab Vers 23. Wir bekommen einen Einblick in die bedrängte, die verfolgte Gemeinde. Und als man sie hatte gehen lassen, Petrus und Johannes, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und deinen Christus. Zitat aus dem Psalm 2, Vers 1 und 2. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt in Jerusalem gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes, Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, siehe an, ihr Drohen, und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Die bedrängte Gemeinde wird durch den Heiligen Geist gestärkt. So habe ich diesen Abschnitt überschrieben. Wir sehen zuerst, in welcher verzwickten Lage die Gemeinde in Jerusalem steckt. Dann werden wir uns damit beschäftigen, wie sie auf diese Situation reagieren. Ich denke, davon können wir viel lernen. Dann werden wir uns auch noch mit dem Ergebnis ihrer Reaktion beschäftigen. Nachdem der Heilige Geist an Pfingsten ausgegossen wurde, entfaltete sich die Missionsarbeit in großartiger Weise. Was Jesus den Jüngern sagte, bevor er sie verließ, erfüllte sich. Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Die Kraft des Geistes wird kommen und ihr werdet Zeugen sein. Das heißt, die Kraft des Heiligen Geistes hat sehr viel mit Zeugnis zu tun. Das werden wir dann noch genauer sehen. Und in der Tat, der Aufbruch gestaltete sich atemberaubend. Allein nach der Pfingstpredigt des Petrus bekehrten sich etwa 3000 Menschen. sich das mal vorstellen, wir sind hier drin vielleicht 80, wenn es hochkommt, 120 Menschen. 3000 Menschen bekehrten sich und ließen sich taufen am Pfingsten. Seit diesem Tag fügt Gott täglich zur Gemeinde hinzu, die er retten will. Dass Petrus und Johannes zum Tempel hinauf gingen, um zu beten, heilten sie einen Bettler. Das Volk rief ihnen nach in die Halle Salomos, und im Tempel sprach Petrus erneut zu der Menschenmenge. Auch dieser Predigt war ein großer Erfolg beschieden. Denn nun stieg die Zahl der Gläubigen auf 5000 Männer. Dieser beeindruckende Erfolg passte aber der geistlichen Führung der Juden ganz und gar nicht. Die Priester, der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer ärgerten sich, dass sie die Auferstehung Jesu verkündigten, und sie ließen sie kurzerhand einsperren. Dies ist die erste Gefangenschaft, die erste Gefangennahme nach Pfingsten. Und nun stehen die beiden vor Gericht und müssen sich rechtfertigen. Aber diese religiösen Führer gelang es nicht, sie zu bestrafen. Sie fanden keinen stichhaltigen Grund, und das Volk in Jerusalem machte zu massiven Druck. Das hätten sie gestraft, sie selber dem Volkszorn anheimgefallen wären. Und somit beschlossen diese Herren, dass sie sie nun bedrohen wollen, einschüchtern sozusagen. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Sie sollen schweigen. Ja, kein Wort mehr über diesen Jesus, der ist am Kreuz von den Römern hingerichtet. Passt da. Und jetzt schweigt ihr. Petrus und Johannes antworten in kühner Weise, wir können es ja nicht lassen. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ihr könnt uns bedrohen, wie ihr wollt, aber wir können es nicht lassen. Wir haben den Auferstandenen gesehen. Nun sind sie freigelassen worden und wurden doch nochmals eindringlich aufgefordert, unter keinen Umständen von diesem Jesus zu sprechen. Petrus und Johannes eilen zu den Iren. Offenbar war unter den Gläubigen bekannt, wo man sich traf. Und so berichteten sie dieser Gruppe, was die Hohepriester und Ältesten verlangten. Bestimmt erschraken die Christen über diese neue Entwicklung. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der eine und andere ein mulmiges Gefühl in der Magengegend bekam oder dort, wo es bei uns anschlägt, wenn wir Angst bekommen, wenn uns die Furcht packt. Immerhin wurde ihnen von der religiösen Führung, die nicht unbedeutenden Einfluss hatte, selber Soldaten besaß. Die Hohepriester hatten ja ihre Garden. Von denen wurde auch Jesus gefangen geführt. Wurde ihnen ein deutliches Redeverbot verhängt. Kein Wort mehr über Jesus. Sie sollen nicht mehr über ihn sprechen. Mundtot wollte man sie machen. Hier begegnet uns unsere eigene Situation. Obwohl wir in einem sogenannten christlichen Land leben, will man nicht, dass zu viel von und über Jesus gesprochen wird. Eine stille Übereinkunft unserer westlichen Kultur heißt, du kannst mit mir über alles sprechen, aber Glaube, das ist meine ganz persönliche Privatsache. Da taste mich bitte nicht an. Eingeschüchtert von dieser Gesinnung wagen wir es kaum, über Jesus zu sprechen. Wir lassen uns dadurch mundtot machen, obwohl wir eigentlich alle Freiheiten in unserem Staat hätten, unsere Meinung zu äußern. Mancher von uns leidet unter dieser Sprachlosigkeit. Was wollen wir angesichts dieser Not tun? Ich denke, die Reaktion der Gemeinde in Jerusalem kann uns helfen. Wie reagieren sie nun in Jerusalem? Man muss bedenken, sie waren eine große Volksmenge. 5000 Männer zählte man. Und nimmt man die Frauen dazu, so kommt man doch auf eine ganz stattliche Zahl. Man ist dann vermutlich schnell bei etwa 10.000 Menschen, die in Jerusalem an Jesus glaubten. Diese Masse von Menschen hätte man doch einsetzen können, um sich Gehör zu verschaffen, politisch etwas Druck machen. Mindestens hätte man die Menschen einmal zusammenrufen können und sagen, kommt jetzt alle und wir versammeln uns auf dem Tempelplatz und zeigen einmal, was wir für eine Masse sind. Dass sie erschrecken, wenn die 10.000 Menschen sehen auf dem Tempelplatz und alle sagen, wir glauben an Jesus. Sie hätten eine Studientagung abhalten können, wie man weiter vorgehen müsste. Aber nichts von alledem. Die kleine Schar wendet sich zu Gott. Sie setzen ihr ganzes Vertrauen in Gott und beten. Sie sind so erschrocken, dass sie ihre Stimmen erheben und bei Gott Zuflucht und Stärkung suchen. Und dies tun sie einmütig. Mit einer Sicht, mit einem Anliegen, mit einer Überzeugung. Das erste oder der erste elementare Schritt, den wir gehen müssen, ist, dass wir uns zuerst an Gott wenden. Sei es persönlich oder sei es als Gemeinde. Ist das unsere Reaktion? Suchen wir wirklich Zuflucht bei Gott oder lassen wir unsere Muskeln spielen? Seht mal, wie viele wir sind. Jetzt müsst ihr aufpassen, was ihr sagt. Wir haben auch ein Potenzial. Es gibt Zeiten, da hat man im freikirchlichen Raum, oder man muss vielleicht das ausweiten, im evangelikalen Raum, von der dritten Kraft gesprochen. Die Evangelikalen sollen nebst evangelischer und katholischer Kirche die dritte Kraft im Land werden. Muskeln spielen lassen. Dass wir demonstrieren können, wir sind wer. Wenn wir was sagen, müsst ihr auf uns hören. Zuerst sollen wir uns Gott zuwenden. Legen wir Wert darauf, auch dass wir einmütig vor ihn treten. Und nun sprechen sie Gott an und beschreiben seine Allmacht und Erhabenheit. Sie sprechen Gott an als einen mächtigen Herrn. Das Wort, das hier mit Herr übersetzt wird, beschreibt jemanden, der eine uneingeschränkte Herrschaft ausführt. Es ist nicht das Wort, das oft erwähnt wird vom Kyros, sondern es ist das Wort des Potes, also der Herrscher. Dieses Wort verwendet man für Menschen, die eine uneingeschränkte Machtfülle besitzen. Menschen, die Eigentümer sind, die Besitzungen haben, worüber sie herrschen. Menschen, denen kein Gesetz ihre Machtentfaltung einschränkt. Diesen Herrn haben sie angerufen und haben ihn mit einem ganz speziellen Begriff angerufen, oder der Schreiber will uns deutlich machen, dass sie den Herrn angerufen haben als dem, dem alle Macht gegeben ist. Die Juden wollte man zwingen, früher den römischen Kaiser als Herrn anzuerkennen. Und Josephus beschreibt das, wie das ging, und beschreibt, nennt es hier auch dieses Wort für den Herrn. Da heißt es, denn obschon man gegen sie Folterungen und Verstümmelungen ersann, gegen die Juden, nur um sie dazu zu bringen, die Anerkennung des Kaisers als ihres Herrn, das ist genau das exakt selbe Wort wie hier in unserer Apostelgeschichte, auszusprechen, gab niemand von ihnen nach. In diesem Wort Herr steckt so viel drin, so viel Herrschaft, dass ein Jude sich gehütet hat, einem römischen Kaiser diesen Titel zuzusprechen, weil er wusste, nur unser Gott verdient so einen Titel. Die Christen in Jerusalem anerkennen Gott in all seiner Macht und Souveränität. Und sie bekennen, dass genau dieser Herr, den sie anrufen und verehren, Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Nicht irgendeiner, nicht irgendein Götze, der vielleicht noch das Meer gemacht hätte oder die Berge oder die Sonne oder weiß ich was, sondern des Himmels und der Erde. Er ist der Schöpfer, alles. Du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Das ist der zweite Schritt. Wir vergegenwärtigen uns, wer unser Herr ist und bezeugen ihm unsere tiefe Anerkennung. Und nun nehmen Sie Bezug auf einen Abschnitt aus dem Alten Testament. Aus dem Psalm 2, Verse 1 und 2, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Und jetzt wenden sie das in die aktuelle Situation an und sagen, das ist genau, was steht im Psalm 2. Genau das bewahrheitet sich jetzt. Sie bekennen und anerkennen die Erfüllung des Wortes Gottes. Du hast recht, Gott. Jetzt ereignet sich das in Jerusalem. Herodes, Pontius Pilatus, die Heiden und alle Stämme Israels versammeln sich gegen den Heiligen Gottes, gegen Christus. Wer sich gegen die Gemeinde versammelt, versammelt sich gegen Christus, ein tief überzeugendes Wort Gottes. Alles bäumt sich auf gegen dich. Und so beten sie Gott an, indem sie ihn als den mächtigsten Herrn bezeichnen und seinem Wort Recht geben. Das ist der dritte Schritt, dass wir Gott und seinem Wort Recht geben. Kommen wir wegen unseres Glaubens in Bedrängnis? So klagen wir Gott nicht an und hadern mit ihm, sondern sagen, du Herr hast gesagt, dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Und sieh jetzt, Gott, jetzt verkündigen wir dein Wort und wir werden gehasst. Ich werde gehasst von meinem Nachbarn. Ich werde missachtet von einem guten Freund. Aber dein Wort hat es schon gesagt. Das ist so. Ich gebe deinem Wort Recht und ich will nicht mit dir hadern, sondern ich möchte die geistliche Wirklichkeit, in der ich stehe und lebe, akzeptieren. Oder wenn Jesus sagt, der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebub genannt, das heißt, haben sie dem Hausherrn Jesus gesagt, dass er einer der Obersten, der Teufel ist. Wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Ja, Herr, dein Wort sagt es, dass sie mich sogar als Teufel bezeichnen werden, wenn ich zu dir stehe. Dass sie sogar sagen, dass ich etwas gegen die Menschen mache. Dass ich ein Menschenfeind bin. Dass ich ein zerstörerisches Wesen bin. Aber dein Wort hat es schon gesagt. Es wird so sein. Und ich will mich nicht an dir reiben, sondern ich will die widerwärtigen Umstände als eine geistliche Wirklichkeit akzeptieren. Und wenn du oder sie noch nicht Christ bist, dann müssen sie einmal grundsätzlich Gott Recht geben. Wie viele Menschen haben ihren eigenen Jesus? Sie bilden sich ein, dass sie gläubige Christen sind. Wenn man dann genauer nachfragt, was sie glauben, so merkt man, dass sie elementare Aussagen der Schrift nicht verstanden haben. Ja, nicht nur nicht verstanden, das kann ja gut sein, aber sogar entschlossen ablehnen. Zum Beispiel, dass es außer Jesus keinen Weg der Rettung gäbe. Kann doch nicht sein. Kann es ein Gott der Liebe sein, der nur einen Weg zeigt? Wer Christus erkannt hat, weiß, es gibt nur einen Weg. Christus ist nicht einer, der sich in die Reihe von vielen Göttern und Götzen einordnen lässt. Er ist Herr über alle Herren und König über allen Königen und will auch so geehrt und anerkannt sein. Man bildet sich ein, dass Gott schlussendlich allen gnädig ist. Trotzdem, dass wir in der Schrift lesen, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Was für einen Jesus hast du, kennst du? Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Glaubst du an Jesus, an den Jesus, der in der Bibel uns bezeugt wird? Gibst du dem Wort Gottes in allen Teilen Recht oder zimmerst du deinen eigenen Jesus, zimmerst du deine eigene Erlösung zurecht? Ich möchte Sie bitten, Gott Recht zu geben, wie die Zöllner es taten. Lukas Evangelium lesen wir, und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht. Sie verzichteten auf ihre eigene Meinung, sie gaben Gott Recht und ließen sich taufen, mit der Taufe des Johannes. Und machen Sie es nicht wie die Pharisäer, von denen geschrieben steht, unmittelbar nachher, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte. Sie fanden es nicht nötig, Gott Recht zu geben. Sie wollten Recht behalten und deshalb verachteten sie, was Gott für sie bereithielt. Verachten Sie nicht, was Gott für sie bereithält. Ewiges Leben, Erlösung der Sünde, durch den Tod Jesu am Kreuz. Diesen langen Teil der Anbetung, oder diesem langen Teil der Anbetung folgt nun die Bitte. Und es ist verblüffend, für was die Gemeinde hier Gott nun bittet. Eigentlich müssten sie Gott darum bitten, dass sie in dieser schrecklichen Situation bewahrt werden. Herr, hilf, dass uns ja nichts zustößt. Bewahre uns, dass uns niemand entdeckt. Gib uns Unterschlupf irgendwo. Hilf uns in unserer Not. Das wäre doch das, was jetzt dran wäre. Aber keineswegs. Sie bitten, dass der Herr in Anbetracht dieser bedrohlichen Lage ihnen den Freimut schenkt, Gottes Wort zu sagen, weiterzumachen, nicht zurückzuschrecken, vorwärts zu gehen. Das ist erstaunlich. Bedrängte Menschen sind so erfasst vom Evangelium, dass sie ohne Rücksicht auf ihre persönliche Situation alles daran setzen wollen, das Wort Gottes auszubreiten. Somit wird deutlich, dass sie zutiefst erschrocken sind und sich mit diesem Schock, den sie erlitten haben durch diese Information, der Apostel sich nicht abfinden wollen. Sie wollen sich unter keinen Umständen mundtot machen lassen. Sie wollen nicht sofort nachgeben. Sie spielen aber auch nicht die Helden, als ob sie das kalt ließe. Als ob ihnen das nichts ausmachen würde. Als ob sie über der Situation stehen würden und sich durch nichts abschrecken lassen. Die Helden, die wir so gerne haben in unseren Reihen. Und die es nicht gibt. Denn mit dieser Bitte gestehen sie ihre eigene Furcht ein. Doch Paulus, so großer Apostel, sagt der Gemeinde in Korinth, und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Ich habe gezittert, als ich das Evangelium bei euch verkündigte. Und er bat die Gemeinden immer wieder, dass sie für ihn beten, dass er den Freimut hat, das Evangelium zu verkündigen. Der vierte Schritt besteht darin, dass ich eingestehe, dass ich Angst habe. Dass ich zu meiner eigenen Angst stehe und weiß um die Notwendigkeit der Hilfe von außen. Das vierte Schritt. Wo das Evangelium verkündet wird, werden wir mit solchen Spannungen leben müssen. Es hilft herzlich wenig, wenn wir voreinander das Gesicht wahren wollen. Ja, nicht sich erschrocken zeigen. Ja, nicht zeigen, dass man Angst hat. Ja, nicht zeigen vor einem Gespräch, wo man über Jesus sprechen möchte, dass man irgendwie Angst hat. Ja, nicht. Der andere könnte ja denken, der ist nicht so ganz fromm. Das hilft herzlich wenig. Viel besser gestehen wir uns ein, dass wir Schiss haben, dass wir Herzklopfen haben, dass uns die Kraft fehlt zum Zeugnis, das wir eigentlich geben möchten. Und so besitzen wir die besten Voraussetzungen, von Gott selbst die nötige Kraft zu bekommen. Dann werden wir erleben, was es heißt, durch den Geist Gottes gestärkt zu werden. Und nun erbitten sie, was uns vielleicht etwas befremdet, sie bitten um Heilungen, Zeichen und Wunder. Sie haben selber von Wundern gehört, die meisten haben vielleicht schon Wunder miterlebt. Sie wissen, dass es für Gott kein Problem ist, selbst Kranke zu heilen. Sie durften Petrus und, konnten Petrus und Johannes kurz vorher diesen Bettler vor dem Tempel heilen. Die Gemeinde traut Gott alles zu. Dies können sie nur, weil sie sich an einen großen Gott wenden und wissen, dass durch die Hände der Apostel Zeichen und Wunder geschehen. Der fünfte Schritt, letzte, besteht darin, Gott alles zuzutrauen. Wir selber sind in unserer Gemeinde und in unserem Leben auf Wunder angewiesen. Wunder sind immer, wenn Gott eingreift. Nicht nur, wenn etwas für alle Augen Übersinnliches geschieht. Ein Wunder ist immer, wenn Gott eingreift. Weil es ist immer ein Wunder, dass der Schöpfer sich erbarmt über seine Kreatur. Jedes Eingreifen Gottes ist ein Wunder und wir selber in unserem persönlichen Leben sind von Wundern Gottes, von Eingreifen Gottes abhängig. Auch in unserer Gemeinde denken wir an die Raumfrage, die uns umhertreibt und an viele Fragen, die uns beschäftigen. Denken wir an unsere Kranken, an unsere Notleidenden. Wir sollten ohne Scheu von Gott Großes erwarten. Und von ihm Großes erbitten, denn ihm ist alle Macht gegeben. Aber das kann nur immer davon begleitet sein, oder soll nur immer begleitend sein. Unser Hauptanliegen soll sein, dass wir das Wort Gottes sprechen, aussprechen. Heilungen, Zeichen, Wunder können nur immer Begleiterscheinungen sein. Nun kommen wir zum Resultat. Nun geschehen drei gewaltige Dinge. Der Boden erbebt. Dann werden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und reden das Wort Gottes in Freimut, angstfrei. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, obwohl sie darum gar nicht baten. Sie haben nicht darum gebetet, erfüllt uns mit deinem Heiligen Geist. Sie haben gebetet, dass Gott ihnen den Freimut schenkt, das Evangelium zu verkündigen. Ihr Gebet stand aber völlig im Einklang mit dem Wort Gottes. Sie gaben dem Herrn in allem Recht, in seinem Wesen, in seinem Wirken und in seiner Allmacht, seiner Heiligkeit. Sie waren also dem Wort Gottes gehorsam und so traf ein, was Petrus sagt. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Die Gemeinde machte eine gewaltige Erfahrung. Sie erlebten, wie sie durch den Heiligen Geist gestärkt wurden. Das Resultat der Erfüllung des Heiligen Geistes war, dass sie ihre Angst überwinden konnten und das Wort Gottes in Freimut weitererzählten. Und das trotz des Verbotes und der drohenden Konsequenzen. Und die konnten hart sein. Diese Christen waren übrigens bereits mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das war nicht ihre Bekehrung, nicht ihre Wiedergeburt. Denn sie hatten Buße getan und sie waren bereits getauft. Trotzdem werden sie nochmals in besonderer Weise vom Heiligen Geist berührt. Es gibt besondere Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Das zeigt uns dieser Abschnitt unmissverständlich. Und leider führte diese Tatsache in der Kirchengeschichte zu großen Trennungen unter Christen. Es entstanden Lehren, die von einer Geistestaufe sprachen, die viel später nach der Bekehrung und Wiedergeburt eintreten kann und neben der Bekehrung als zweite Erfahrung gilt. Erst diese Erfahrung ermögliche ein erfülltes Glaubensleben. Eine andere Richtung lehnt jegliche besondere Erfahrung ab und gebärdet sich überaus nüchtern. Der Heilige Geist sei einem bei der Bekehrung gegeben und dann merke man nichts Besonderes mehr. Besondere Erfahrungen werden dann sogar manchmal verteufelt. Das eine wie das andere lehne ich ab. Hier bezeugt uns die Schrift deutlich, wie der Heilige Geist in besonderer Weise wirkt. Die Gläubigen werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und in ihrer besonderen Situation gestärkt. Und auch die Grammatik dieses Wortes von erfüllt zeugt davon, dass es ein punktuelles Wirken Gottes ist. In diesem Moment erfüllt er diese Menschen mit dem Heiligen Geist. Wer das erleben darf, der soll sich herzlich darüber freuen, Gott danken. Der soll sich freuen. Er soll sich nur hüten, solche Erfahrungen in eine unbiblische Lehre der Geistestaufe oder der zweiten Erfahrung festhalten zu wollen. Als etwas, was man dann ab diesem Moment besonders besitzen würde und darüber verfügen könnte in Zukunft. Wenn wir als Gemeinde das Evangelium in Zürich hinaustragen wollen, dann werden wir viele solche Momente erleben müssen, wo genau das geschieht, was hier in Jerusalem geschah. Dass der Heilige Geist uns erfüllt, damit wir das Wort Gottes freimütig verkündigen können. Ich fasse zusammen. Die bedrängte Gemeinde wird durch den Heiligen Geist gestärkt. Die Gemeinde ist in einer schwierigen Lage. Nach dem großen Aufbruch wurde sie bedrängt, zurückgedrängt von einer mächtigen religiösen Regierung, der sogar Waffen zur Verfügung standen. Und nun, was machen sie? Wie reagieren sie? Und in ihrer Angst erheben sie ihre Stimmen und rufen Gott an. Ich habe 5 Schritte erwähnt. Der erste Schritt, der grundlegende ist, sie wenden sich Gott zu. Der zweite, sie anerkennen Gott in seiner Macht und Herrlichkeit, als dem, dem alle Macht und Kraft gegeben ist, der nichts einschränken kann, kein Gesetz. Und drittens, sie geben Gott Recht. Sie sagen Ja zur geistlichen Wirklichkeit, dass jetzt hier sich abspielt, was Gott schon lange vorher angekündigt hat, was geschieht, wenn sein Evangelium, wenn seine Botschaft die Menschen erreicht. Und der vierte Schritt ist die Kapitulation, dass ich mir meine Angst, meine Schwachheit eingestehe und weiß, ich brauche jetzt Hilfe von außen. Meine Kraft kann das nicht mehr bewältigen. Der fünfte Schritt ist, dass ich weiß und Gott zugestehe und ihm sage, du kannst alles. Nichts ist dir unmöglich. Lernen wir in allen Situationen beim Herrn Zuflucht zu suchen. Alles dürfen wir ihm im Gebet vorlegen. Wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. Unsere Ängste brauchen wir nicht zu verbergen, weder vor Gott noch vor den anderen Christen. Bei alledem dürfen wir aber nicht vergessen, dass es unser erster Auftrag ist, das Wort Gottes zu verkündigen. Und vielleicht muss unser Ansatz da beginnen, dass es uns wieder zur Not wird, dass Menschen das Evangelium nicht hören. Dass es uns zur Not wird und zu einem Drang, dass wir wissen, es ist die Aufgabe, die wir zu erfüllen haben, der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Vielleicht muss der Ansatz in unseren Herzen schon da mal beginnen. Dass dann der Aufschrei überhaupt kommt, dass wir unsere Stimmen erheben zu Gott. Dass wir nicht in Selbstgefälligkeit ruhen und unseren Stand als Christen genießen. Machen wir uns doch zum Gebetsanliegen, für uns selber, für unsere Gemeinde und selbstverständlich auch für unsere Missionare, dass wir den Freimut haben, das Evangelium zu verkündigen. Strecken wir uns nicht nach besonderen Erlebnissen mit dem Heiligen Geist aus, sondern wir sollen den Auftrag erfüllen, der uns gegeben ist, der uns anvertraut ist, und zwar mit ganzem Herzen. Und dann werden wir immer wieder erleben, wie wir vom Heiligen Geist erfüllt und gestärkt werden. Dann wird es uns klar sein, wenn wir diese Floskel brauchen, nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft, was wir sagen. Dann wird es keine Floskel mehr sein. Dann wird es Leben sein. Wenn wir dann da mal gestanden haben und sagen, Herr, ich habe Angst und ich kann nicht. Und hilf mir und gib mir jetzt Freimut, das zu sagen. Und ich kann es nachher auch wirklich mit Freimut sagen und nicht verklemmt, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Dann erfahren wir die Kraft Gottes. Dann ist unser Sprechen von Kraft Gottes nicht eine Theorie, sondern etwas, was wirkt bis heute und eine Realität ist. Kraft durch den Heiligen Geist. Gemeinde, die gestärkt wird durch die Kraft des Heiligen Geistes, das wünsche ich für jeden von uns. Ich bete. Ich möchte dir danken, Vater, dass wir dich kennen als Herrn, als dieser Herrscher. Und niemandem wollen wir diesen Namen zugestehen als dir allein, so wie es die Juden taten und wie es auch die Gemeinde Jesu tun soll. Wir kennen nur einen Herrscher, nur einen, der Souveränität hat und nicht eingeschränkt werden kann in seiner Vollmacht und Allmacht. Dich wollen wir ehren und dir wollen wir dienen. Und Herr, schenke, dass in uns der Wunsch wieder viel verstärkter aufbricht oder die Dringlichkeit des Auftrages, der hier der Gemeinde in Jerusalem so vor Augen stand, dass sie sich nicht abhalten wollen, egal was auf sie zukommt. Dass es ihnen ein Anliegen wurde, dass du sie stärkst, damit sie den Auftrag erfüllen können, den du ihnen gegeben hast. Und schenke, dass wir auch in dieser Stadt, in unserer Umgebung, in dieser Welt, dass von unserer Gemeinde diese Kraft ausgeht, nicht weil wir gut wären, sondern weil du stark bist und weil du uns erfüllen kannst mit dem Heiligen Geist und unser Zeugnis bekräftigen kannst. Wir bitten dich darum, um deines Namens willen, dass du geehrt wirst und dass Menschen deine frohe Botschaft hören und verstehen. Amen.